Bits and Bytes. Ein Podcast von der Bechtle Schweiz AG.
Die Schweizer Wirtschaft hat das weltweit größte Wachstumspotenzial durch generative KI. Das sagt eine Studie der globalen Strategieberatung von PwC. In Zahlen bedeutet das, bis 2030 könnte das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 50 Milliarden Franken steigen. Das ist ganz schön viel. Ob das klappt, hängt allerdings damit zusammen, wie gut und schnell die Schweizer Unternehmen die Technologie adaptieren. Da gibt es in vielen Unternehmen aktuell noch Fragezeichen und die versuchen wir heute, jetzt und hier in Bits und Bytes aufzulösen. In einer unserer letzten Folgen haben wir uns schon mal mit den Basics von künstlicher Intelligenz im Unternehmenskontext auseinandergesetzt und daran knüpfen wir heute an. Gemeinsam mit zwei Experten, Hadi Gröger von der IBM und Dirk Müller-Niesner von der Bechtle. Und bevor wir starten mit unserem Gespräch, verraten wir euch, was die beiden ganz genau machen.
Der Hardy Gröger ist Director Software Technical Sales bei IBM für die Dachregion und seit über 25 Jahren in der IT aktiv, die meiste Zeit davon bei der IBM. 2001 hat er in der Softwareentwicklung bei IBM in den USA gestartet, hat später ins Kundenprojektgeschäft gewechselt und 2014 die technologische Gesamtverantwortung für die Zusammenarbeit zwischen IBM und Daimler übernommen. Als CTO Red Hat Synergy hat Hardy die Neuausrichtung von IBM mitgestaltet und fokussiert sich seit 2022 auf Data and AI, um die Unternehmen in der Dachregion bei der Einführung und Umsetzung von diesen Technologien zu unterstützen. Gen AI hat auch im Privatleben von Hardy Einzug gehalten. Sein Haus hat damit KI-generierte Bilder verschönert. Der Dirk Müller-Niesner ist seit zwei Jahren CTO von der Bechtle AG, der erste CTO, den es bei Bechtle gibt. In dieser Rolle treibt er die technischen Themen innerhalb des Unternehmens, aber auch im Zusammenspiel mit Herstellern, Partnern und für die Bechtle-Kunden. Gelernt hat der Dirk ursprünglich Feinmechaniker. Die Leidenschaft für die IT hat ihn aber schon früh gepackt. Mit 20 hat er sein erstes IT-Unternehmen gegründet, noch lange bevor es den Begriff Startup überhaupt gegeben hat. Inzwischen hat Dirk über 30 Jahre IT-Erfahrung und in dieser Zeit, wie er selber sagt, alles in den Fingern gehabt, was es gibt. Der ständige Wandel vom Lochstreifen bis zur KI ist auch das, was ihn begeistert. Und hier und da zieht es ihn auch wieder noch zurück in die Werkstatt. Der Dirk entspannt beim Schrauben an Oldtimer.
Hallo Hadi.
Hallo Carina.
Hallo Dirk.
Hallo Carina.
Ja, Bechtle und IBM, eure beiden Unternehmen, verbindet eine jahrelange Partnerschaft. Im kommenden Jahr sind es 40 Jahre, ihr feiert also Rubinhochzeit. Nehmt uns doch mal im Schnelldurchlauf mit. Was hat sich denn in den letzten vier Jahrzehnten entwickelt? Was hat sich da so getan?
Na, wenn wir mal schauen, was wir gemeinsam für ein Produktportfolio bearbeitet haben und unseren Kunden zur Verfügung gestellt haben, können wir vor 40 Jahren hauptsächlich auf Hardware verweisen. Ich glaube, wir haben IBM-PCs zu der Zeit verkauft, auch wenn ich jetzt persönlich noch nicht dabei war. Wir haben danach viel mit IBM-Software gemacht. Wir haben selber auch Lotus Notes zum Beispiel eingesetzt, was damals zur IBM gehört hat. Und wir haben in den letzten Jahren eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit im Bereich Managed Service gemacht zu den ganzen anderen Produkten, die wir natürlich sonst heute von der IBM im Portfolio haben.
Es freut mich natürlich wahnsinnig zu hören, dass gerade Lotus Notes ein Thema ist, weil das sind meine Anfänge in der IBM gewesen. Also insofern schon da eine Brücke. Ja, also sehr lange Partnerschaft. Ich glaube, IBM war auch einer der ersten Herstellerpartner von Bechtle. Was mich natürlich als Verantwortlicher für den Softwarebereich besonders freut, ist, dass gerade die Themen rund um Software immer mehr Einzug nehmen und neben den Hardware-Themen eben auch eine wichtige Säule der Partnerschaft darstellen.
Ja, und was heute auf jeden Fall immer mehr Einzug nimmt, ist ein ganz bestimmtes Thema, nämlich neben Nachhaltigkeit auch das Thema künstliche Intelligenz. Das ist wohl eines der Top-Themen für Unternehmen aktuell überhaupt. Und inwiefern dieses Thema gerade gehypt wird oder nicht, das würde ich gerne mal von euch wissen. Würdet ihr sagen, das ist ein Hype, mal im überspitzten Sinne auch formuliert, oder ist das auch berechtigt?
Ich würde sagen, es ist sowohl ein Hype als auch eine bleibende Technologie. Und es hat sehr schnell die typischen Zyklen, sage ich mal, von Hype-Cycles durchlaufen. Vor 2 Jahren, als das durch ChatGPT natürlich getriggert in der Unternehmenswelt angekommen ist, habe ich mich sehr an ein altes Werbevideo der IBM erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Irgendwann so Ende der 90er haben wir ein Werbevideo übers Internet gemacht. Da saßen 2 Geschäftsleute in einem Schwarz-Weiß-Video in einem Raum zusammen. Der eine las Zeitung und sagt, wir müssen ins Internet. Und der andere sagt, warum? Steht hier nicht. Und ein Stück weit war der Hype zu Beginn auch, GenAI insbesondere ist sofort auf den Vorstandsagenten angekommen. Wir haben unzählige Diskussionen geführt über, wir müssen jetzt Use Cases finden, wir müssen Use Cases umsetzen, wir müssen auch Teil dieses Zugs sein. Ich bin sehr froh, dass man gerade so in den letzten, ich sage jetzt mal 9 bis 12 Monaten, immer mehr Realität in diese Diskussionen bekommt. Also es sind immer mehr Diskussionen darüber, was ist die Total Cost of Ownership, was sind die Business Cases wirklich hinter den verschiedenen Szenarien, wie kann ich das Ganze operationalisieren, welche Art von Governance brauche ich, welche Entscheidungen muss ich treffen, ob ich build oder buy, also baue ich wirklich selber Lösungen oder erwarte ich, dass meine Softwarelieferanten mir Dinge liefern? Das sind so die Diskussionen, die wir im Moment viel, viel mehr führen und auch viel reifere Entscheidungen dabei unterstützen. Also was sind die Modelle, mit denen ich arbeiten möchte? Welche Use Cases habe ich besonders viel Möglichkeiten? Wie kann ich ausskalieren und so weiter?
Wenn du jetzt gerade die Use Cases ansprichst, in der letzten Folge zu KI haben wir ja schon erfahren, wo künstliche Intelligenz bei der Bechtle überall schon zum Einsatz kommt. Das ist ja auch ganz vielfältig. Da ist zum einen Microsoft Copilot, dann der Bereich Dokumentenanalyse. Hier habt ihr ja die Beteiligung an Planet AI. Ein großes Projekt ist eine KI-gestützte Suchmaschine und dazu passiert ja auch ganz viel im Bereich Customer Service. Wie identifiziert ihr denn diese Use Cases für den Einsatz von KI bei euch im Unternehmen?
Da gibt es verschiedene Wege, wie wir das tun. Zum einen beobachten wir den Markt, sprechen natürlich auch viel mit unseren Kunden und haben natürlich schon eine gewisse Vorstellung, was sind denn Bereiche, wo es sich lohnt, sich näher anzugucken und wo wir vielleicht auch einen sehr, sehr hohen manuellen oder menschlichen Aufwand haben, den wir möglicherweise mit KI-Unterstützung deutlich verringern können. Wir haben daneben natürlich auch noch solche, agilen Methoden wie Envisioning oder Service Creations, also wo wir wirklich gucken, wie muss eigentlich die Value Proposition am Ende oder die Business Value Proposition für den Kunden passen. Und da müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen denen, die für uns wirken, wie zum Beispiel eben das Thema Commerce oder auch die Dokumentensuche von Planet AI, die wir intern auch verwenden, und in Richtung der Kunden. Also was sind die Services, die die Kunden benötigen und was sind Services, die wir selber benötigen, weil wir finden natürlich auch relativ viele Use Cases, die auf uns selber anwendbar sind.
Es klingt aber relativ komplex. Also welchen Herausforderungen begegnet ihr da?
Also die technischen Ideen, das ist eine, die richtigen technischen Ideen und die Prozesse da zu analysieren, wo eine Unterstützung von KI sinnvoll ist. Das weiß man manchmal nicht immer vorher. Es gibt viele Unternehmen, die haben erst, ich sage jetzt mal, vielleicht 1 Jahr lang sich nur mit der Use-Case-Suche beschäftigt. Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben eher darauf gezählt, dass wir sagen, wir sind eher kreativ. Wir machen eher eine breite Masse, die sich um das Thema kümmert und dass jeder Mitarbeiter, der in seiner tagtäglichen Arbeit mit KI in Verbindung kommt, auch dann gucken kann, was kann er davon anwenden. Das ist ein bisschen eine Diskussion im Moment, so ähnlich wie die mit dem Hype-Cycle. Mache ich erst mal eine Use-Case-Analyse oder starte ich erst mit einer etwas größeren Gruppe, um dann zu schauen, vielleicht gibt es ja Dinge, die wir gar nicht sehen. Ja, das beschreibt es vielleicht so ein bisschen.
HDI als Technologieanbieter, ihr habt einige Lösungen im Portfolio, die Unternehmen bei der Arbeit mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Nutzt ihr sie selber auch?
Das tun wir sogar sehr umfangreich. Vielleicht um anzuknüpfen auch nochmal an die Use-Case-Frage. Wir haben sowohl unsere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern als Quelle genutzt, aber eben auch die eigenen IBM-Prozesse. Und für uns haben sich eigentlich 3 große Themenfelder, also jetzt nicht einzelne Use-Cases, sondern wirklich größere Themenfelder herauskristallisiert, wo wir sehen, da steckt extrem großes Potenzial drin. Das ist einerseits das ganze Thema Customer Experience, also seien es jetzt Customer Service, Marketing etc. Funktionen. Das andere ist das ganze Umfeld, im schönen Englischen Digital Labor, also digitale Arbeit, Prozessautomatisierungen, aber auch Spezialfunktionsbereiche wie HR, Procurement und so weiter. Und das dritte ist IT Operations, wo wir halt sowohl extern mit Kunden und Partnern als auch intern extrem großes Potenzial sehen. Und das haben wir intern auch umgesetzt. Also ich als Vorgesetzter in der IBM verwende kaum noch die HR-Zielsysteme, sondern wir haben vor schon einigen Jahren eigentlich begonnen, einen Chatbot davor zu setzen, Ask HR, der zunächst mal als Chatbot begonnen hat, aber der immer mehr auch integrative Aufgaben bis hin zu wirklich Agentenfunktionen, sodass ich also direkt da drin meine Tätigkeiten ausführen kann. Also Ask HR und dann ist das natürlich auch ein Pattern sozusagen. Ask IBM, alles, was ich so wissen muss über IBM-Produkte, was ich hier wissen muss, um mit Kunden zusammenzuarbeiten etc. Ask IT, um unsere entsprechenden Fragen für den Service Desk und zu unterstützen. Also da gibt es mittlerweile eine relativ umfangreiche Sammlung. Wir machen natürlich als IT-Hersteller auch sehr viel rund um Code Assistance, also bei der Entwicklung von Software, sowohl die Erklärbarkeit von bestehendem Softwarecode, Generierung von Softwarecode und so weiter und so fort. Also das sind alles Bereiche, in denen wir es selber einsetzen. Und dann natürlich da, wo wir mit unserer Technologie AI-Modelle, Gen-AI-Modelle geschaffen haben, auch wieder den Einsatz in weiteren Produkten. Also das, was über Watson X sozusagen als Technologie bereitgestellt wird, wird dann wiederum in anderen Bereichen in den Produkten genutzt, um eben Asset Management, IT Operations, Data Management, verschiedenste Funktionen eben angereichert mit AI dann zu automatisieren.
Wenn man sich gerade selbst mit der Einführung von KI, von künstlicher Intelligenz beschäftigt, wenn wir da jetzt noch ein Stück weitergehen und mal über die verschiedenen Modelle sprechen, vielleicht erst nochmal für einen Überblick, was gibt's denn da alles?
Okay, also ich meine, da muss man verschiedene Dimensionen natürlich voneinander trennen. Wenn wir im Allgemeinen über AI oder künstliche Intelligenz sprechen, dann habe ich verschiedene technologische Grundansätze. Also ich habe das in Anführungsstrichen klassische Machine Learning, indem ich also große Datenmengen brauche und vorhersagbare Ergebnisse brauche, um darauf dann ein Modell zu trainieren, damit es in Zukunft Vorhersagen machen kann. Der Gen-AI-Hype ist natürlich in erster Linie durch die großen Foundation-Modelle, und das ist der Begriff, der uns in der IBM lieber ist. Viele sprechen über Large-Language-Modelle, aber es sind eben gar nicht nur Language-Modelle. Jetzt kann ich mich streiten, ob natürliche Sprache und Code wirklich beides Sprachen sind. Aber es geht ja auch um Dinge wie Bilder, es geht um Videos, es geht um Zeitreihendaten, mit denen ich arbeiten kann und auf einmal vorhersagen kann mit diesen Technologien. Geologische Daten etc. Also es gibt verschiedenste Arten von Daten, die ich mit dem Ansatz von diesen Transformer-Architekturen große Modelle vortrainieren kann. Das andere, wenn du jetzt fragst in Richtung, was gibt es denn eigentlich an Modellen, muss ich natürlich schauen, was sind die verschiedenen Vorgehensweisen. Ich habe kommerzielle Anbietermodelle, ich habe offene Modelle aus den Open-Source-Communities mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. Und eine weitere Dimension ist dann natürlich das Thema, was für Modelle mit welchem Datenumfang, mit denen sie trainiert wurden, möchte ich zum Einsatz bringen. Und je mehr Daten diese Modelle bei ihrem Pre-Training in Anführungsstrichen gesehen haben, auf mehr Daten sie trainiert wurden, desto größer sind die resultierenden Modelle im Normalfall. Das heißt, ich habe eine sehr große Diskussion auf technologischer Ebene um die Größe von solchen Foundation-Modellen. Und jetzt kann man sich drum streiten, was ist groß, was ist klein. Aber wenn man so, ich sage jetzt mal so um die 30 Milliarden Parameter, auch diejenigen, die vielleicht nicht technisch da so in der Tiefe sind, hören immer mal wieder, das Modell hat so und so viel Milliarden Parameter. Es gibt halt einfach so gewisse Größenordnungen. Ab da würde ich ein Modell als groß bezeichnen. Das sind meistens Modelle, die sind auf vollständigen Internetinhalten trainiert etc. Die sind also für den Alltagsnutzen und für eine sehr vielseitige Nutzung vorbereitet. Beispiele sind eben die GPT-Modelle, Open-Source-Modelle wie Llama von Meta, Bloom, aber eben auch andere kommerzielle Modelle. Claude, Cohere, gibt unzählige, Gemini. Die verschiedenen Hersteller haben hier alle im Endeffekt begonnen, ihre eigenen Modellfamilien damit auch entsprechend zu gründen. Und dann gibt's natürlich noch das Thema kleinere Modelle, und das ist sicherlich ein Schwerpunkt, den auch die IBM sehr lange verfolgt hat, weil wir seit vielen Jahren in der Forschung festgestellt haben, man kann mit kleineren Modellen ähnlich gute Ergebnisse erzielen. Insbesondere da, wo ich unter Umständen gerade im Unternehmenskontext gar nicht diese Vielseitigkeit brauche, sondern vielmehr eine Fokussierung auf Daten, die im Unternehmenskontext relevant sind. Und dann habe ich ganz andere Vorteile, weil diese Modelle, insbesondere die Modelle, die wir anbieten, sind auf vollständig überprüften und gemanagten Daten trainiert. Das heißt, ich habe eine gewisse Rechtssicherheit auch, die eine IBM mir bieten kann, indem ich sicher sein kann, Intellectual Property, Copyright, all solche Themen sind entsprechend abgedeckt, weil die Daten komplett gemanagt waren, mit denen diese Modelle trainiert wurden. Die kleineren resultierenden Modelle haben dann auch Vorteile im Sinne der, wie viel Infrastruktur brauche ich, wie viel Kosten entstehen mir bei der Nutzung, welche Möglichkeiten der Anpassbarkeit habe ich, weil es eben auch wieder kostengünstiger ist, diese Modelle unter Umständen nachzutrainieren. Also das sind sicherlich so Aspekte, die extremst wichtig sind. Und dann kommt es natürlich darauf an, was muss ich funktional mit diesen Modellen, also welche Arten von Daten möchte ich denn eigentlich als Eingabe oder Ausgabe nachher nutzen? Also sind das reine textbasierte Modelle, sind das bildbasierte Modelle, sind es Videos oder sind es unter Umständen Modelle, die beides oder mehrere sogenannte Modes, also multimodale Modelle, mit denen ich zum Beispiel per Text beschreiben kann, was für ein Bild ich brauche oder ein Bild analysieren kann und eine Textausgabe, dann habe ich ja schon verschiedene modale Modelle innerhalb einer Lösung. Das wären jetzt so Grund, sage ich mal, Dimensionen, die aus meiner Sicht entscheidend sind.
Dirk, wenn Hardy jetzt über Größe zum Beispiel von Modellen spricht und auch diese ganz unterschiedlichen Anforderungen, die das haben kann, wir gehen einfach mal in die Praxis und schauen uns mal den KI-gestützten Customer Service bei der Bechtle an. Setzt ihr denn jetzt auf so ein großes, eher generisches Modell oder habt ihr da was ganz Eigenes entwickelt?
Also it depends. Wir machen beides, Country und Western. Wir haben auf der einen Seite natürlich die großen Modelle, gerade wenn es um das Thema Sprache geht. Also Whisper ist jetzt noch nicht gefallen als Sprachmodell, aber es ist eines der großen Sprachmodelle, die auch sehr, sehr, sehr weit in der Qualität und in ihrer Entwicklung sind. Da macht es keinen Sinn, dass wir die versuchen, selbst zu bauen. Aber dieses, ich nenne es jetzt mal das Weltmodell, was die Schnittstelle erstmal zum Anrufer zum Beispiel bildet, wird dann ergänzt durch das Know-how-System, also das Modell, was wir selber trainieren. Da sind dann wirklich nur die Bechtle-spezifischen Dinge drin. Da werden nur unsere Daten zur Verfügung gestellt, die für die Antwortgenerierung, dann die wieder an das Whisper-System übergeben wird, das Know-how bringt und die Lösung dem Kunden beziehungsweise dann dem Agenten an die Hand gibt. Er will jetzt einen Rechner kaufen, um eine KI-Workload zu betreiben, dann kann er das mit dem System besprechen. Das System sagt dann, okay, für die Anforderung, die ich verstanden habe, übergibt das in unser Modell. Unser Modell gibt dann zurück, aha, das wäre der richtige Großrechner der IBM. Und das dritte Modell interagiert dann wieder mit dem Kunden und sagt hier, ich habe übrigens das verstanden, ich habe dir diese Gerätschaften ausgesucht und denke, dass du den Anforderungen damit genügen wirst. So ist das, wie wir im sehr vereinfachten damit umgehen.
Ist das auch eine Kostenfrage?
Im Moment ist es für uns günstiger, die Fähigkeiten der Cloud zu nutzen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, diese Modelle entwickeln sich so schnell weiter, dass wir das überhaupt nicht abbilden könnten. Wir haben ganz am Anfang so aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich auch mit eigenen Chatbots gearbeitet. Die waren von der Qualität her dann irgendwann so weit im Hintertreffen zu den Modellen, die es heute gibt, dass wir uns irgendwann entschlossen haben, gesagt, okay, links und rechts, das muss schnell gehen. Unser Know-how, das wir haben, das müssen wir weiter trainieren, das ist sehr spezifisch. Aber die Schnittstellen nach außen, die verändern sich so wahnsinnig schnell, das macht keinen Sinn.
Sehe ich absolut genauso. Ich würde es sogar noch weiter fassen, indem ich sage, ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Unternehmen sich sehr klare Gedanken darüber machen muss, was ist die Auswahl, was ist die Bibliothek an Modellen, mit denen ich arbeiten möchte. Weil die Use Cases werden immer mehr, die skalieren immer weiter und ich kann nicht jedes Mal pro Use Case wieder da bei Null anfangen und mir überlegen, was ist denn jetzt das Richtige. Das heißt, ich sollte durchaus eine Vorauswahl treffen, was sind die Modelle, die ich in meinem Unternehmen zum Einsatz bringen möchte und die wird sich ständig ändern. Die wird sich eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln, diese Bibliothek. Und auf die Frage von wegen großes Modell, kleines Modell, beides. Weil je nach Einsatzzeitpunkt, nach Szenario etc. hat das eine oder das andere Vorteile. Also wenn ich in einer frühen Experimentierphase bin und will eigentlich schauen, ob die Idee, die ich da habe, die Geschäftsidee, die ich habe, die Prozessidee, die ich habe, ob die sich mit der Technologie umsetzen lässt, dann will ich ja nicht erstmal darin investieren, dass ich jetzt erst ein Modell trainiere. Sondern dann werde ich sehr wahrscheinlich erstmal ein großes, umfangreiches Modell nehmen und schauen, okay, kann mein Use Case damit umgesetzt werden mit dieser Technologie? Ist das vielversprechend genug? Wenn ich dann aber sehe, okay, ja, das kann ich umsetzen, dann muss ich mir relativ schnell, weil du die Frage nach Kosten gestellt hast, sehr schnell Gedanken machen, wie groß ist die Skalierung dieses Use Case? Wenn da nachher 5 Anfragen am Tag dran gestellt, okay, dann mache ich mir keine Sorgen darum, ob jetzt die Ausführung dieses großen Modells teurer ist als die vielleicht eines kleinen Modells. Wenn ich aber in Abertausende, Millionenfache Ausführung gehe, dann macht das sehr viel aus, wie viel die einzelne Ausführung kostet. Und dementsprechend sind dann wiederum bei großen Skalierungen kleine Modelle vorteilhafter, die ich spezifisch auf den Einsatzzweck dann optimiert habe. Und das Optimieren ist auch nochmal so ein Ding. Weil wenn ich wirklich was optimieren will mit eigenen Daten, dann ist es wieder ein Kostenpunkt. Ein riesengroßes Modell, das eben schon so groß ist, dass ich es, wie Dirk ja sagt, nicht on-premise in meinem eigenen Rechenzentrum notwendigerweise hoste und ausführe, weil es mir zu teuer ist. Das werde ich erst recht nicht anfangen zu tunen, also zu verändern, weil ich es damit ja wirklich so verändere, dass es danach meins ist und ich da und auch für die weitere Pflege sozusagen verantwortlich bin. Das heißt, gerade wenn ich in Szenarien bin, wo ich Anpassbarkeit brauche, glaube ich, ist es wiederum ein starkes Interesse, sich kleinere Modelle anzuschauen und die anzupassen.
Hanni, du hast vorhin schon einen Begriff genannt, auf den ich auch gerne noch eingehen würde, und zwar Governance. In der Schweiz arbeitet der Bund bis Ende 2024 einen Vorschlag für die Regulierung von KI, den EU-AI-Act. Den gibt es ja bereits. Und daraus ergeben sich für viele Unternehmen Auflagen in Bezug auf Governance. Welche sind das denn? Was beinhalten diese Auflagen und wie komme ich denen dann auch tatsächlich nach?
Das ist eine der spannendsten Fragen im Moment, weil natürlich durch solche Gesetzgebung schnell Bewegung in so ein System kommt. Jeder weiß, oh, ich muss jetzt was tun. Ich finde das aber eigentlich sogar ein bisschen schade, weil da stecken ja auch noch ganz andere Möglichkeiten hinter Governance hinter. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, regulatorische Compliance ist natürlich ein wichtiges Thema dabei. Der EU-AI-Act legt zunächst mal fest, dass ich in der Lage sein muss, Use Cases zu klassifizieren, zu untersuchen auf das Risiko, dass der Einsatz von KI in diesen Use Cases für verschiedene ethische und andere Aspekte entsprechend darstellt. Das heißt, ich muss die klassifizieren, ist das ein Low, Medium, High Risk Use Case. Und abhängig davon, wie hoch das Risiko ist, habe ich dann entsprechende Auflagen, was sowohl die Dokumentation, Nachvollziehbarkeit, die Qualitätsüberprüfung und so weiter entsprechend habe. Und das ist auch ein Schwerpunkt, den wir setzen. Gerade das Thema Governance rund um AI und Gen AI ist etwas, was die IBM maßgeblich verfolgt und dabei natürlich jetzt mehrere Schwerpunkte setzt. Also für mich ist so immer das zentrale Element ist das Thema Risk Management. Also ich möchte nicht nur mich von der Regulation, sag ich mal, treiben lassen, sondern ich möchte mein eigenes Risikomanagement machen und einschätzen, okay, welche Risiken habe ich denn beim Einsatz von AI? Neben den natürlich ethischen Risiken wie Voreingenommenheit, Erklärbarkeit von Ergebnissen etc. habe ich natürlich Dinge wie Reputationsverlust. Wenn ich einen Chatbot baue, der vor Kunde sozusagen auf einmal Antworten gibt, die in keinster Weise mit den Werten und den Dingen meines Unternehmens übereinstimmen, dann habe ich ein Reputationsproblem geschaffen. Das heißt, Risikomanagement im Sinne von, wie kann ich die Qualität überprüfbar machen und ausdrückbar machen und wie kann ich sie auch kontinuierlich überwachen? Das wäre für mich ein wichtiger Baustein. Und dann natürlich ergibt sich automatisch, da ich das über den gesamten Lebenszyklus von AI-Projekten machen muss, die Notwendigkeit, eben genau diesen Lebenszyklus zu managen. Ich fange an zu experimentieren. Was habe ich denn experimentiert? Womit habe ich die Qualität dieser Experimente überprüft? Mit welchen Kriterien, mit welchen Messmöglichkeiten, also im Sinne von Metriken und von Benchmarks sind so die typischen Begriffe da. Was nutze ich, um Qualität auszudrücken? Und dann wirklich zu verfolgen über die Schritte, die ein solches AI-Projekt durchläuft, von der Experimentier in die Implementierungstestphasen etc., komplett nachvollziehbar zu dokumentieren, welche Modelle zum Einsatz gekommen sind, welche Anpassungen oder auch Prompt Engineering, also explizite Instruktionen, die dem Modell gegeben wurden, welche wurden genutzt etc., welche Qualitäten wurden erreicht und so weiter. Und das hört dann nicht auf, wenn ich das Ding irgendwann sage, hey, das ist die Qualität, die ich mir vorstelle, das bringe ich in Produktion, sondern ich muss auch dann in Produktion noch dafür sorgen, dass ich weiterhin überprüfe, hat es noch die Qualität, die ich ursprünglich mal abgenommen habe? Behält es den Weg, den ich sozusagen aufgegeben habe, ändert sich an Eingaben auf einmal was? Wenn ich das trainiert habe auf kurze Anfragen zum IT-Support und auf einmal schicken meine User dreiseitige Anfragen, dann wird das Modell sich anders verhalten. Das heißt, ich muss auch nach Produktionsstellung, muss ich weiterhin überprüfen, wie gut ist die Qualität, inwiefern hält sich das System daran. Und das sind so ein Stück weit auch die Schwerpunkte, die wir setzen. AI-Dokumentation, AI-Risk Management und Governance und dann das ganze Thema Evaluation und Monitoring.
Am Anfang klingt das natürlich immer nach ganz viel Arbeit und Pflicht, auch als du angefangen hast, da muss man darauf achten und dieses und jenes eben auch implementieren und so weiter und so fort. Aber letztendlich profitiert man ja als Unternehmen dann auch
absolut
davon.
Absolut. Also abgesehen davon, dass ich natürlich damit regelkonform bleibe, habe ich den größten Nutzen darin, dass ich schaffe Leitplanken. Ich schaffe Leitplanken für die verschiedenen Projekte. Ich etabliere meine Grundregeln, die ich selber auch mir auferlegen möchte. Und als größten Vorteil, ich erhöhe die Qualität. Weil dadurch, dass ich diese Überprüfungen und diese Qualitätsmetriken da reinbringe, habe ich natürlich auch eine ganz andere Qualität in der Fläche über meine verschiedenen Use Cases dann.
Also absolut. Ich hätte aber schon noch so ein bisschen ein Wermutstropfen, der zumindest mir einfallen würde, das ist bei der Regulierung schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns die Chancen nicht verspielen, die in der Technologie stecken. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass wir Stimmungsschwankungen nicht mehr analysieren können, was mache ich dann, wenn sich vielleicht ein verärgerter Kunde bei der KI meldet und die KI dann vielleicht ganz andere Schlüsse daraus zieht oder die eben nicht mehr daraus ziehen kann? Bin ich dann noch im Bereich einer ja, ich sage jetzt mal, niedrigen KI, ja, obwohl sie die Schwingungen oder die Gefühle wahrnehmen kann, oder bin ich da schon eher in einem Risikobereich? Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Punkte, die müssen wir uns genauer angucken, wenn ich jetzt mal so wirklich auf die tatsächliche Benutzung gucke und sage, wie interagiert der Mensch mit meinem KI-System? Ich glaube, da lohnt es sich vielleicht nochmal tiefer einzusteigen in den nächsten Wochen und Monaten, um zu schauen, wie wird denn Regulatorik tatsächlich angewendet, weil das ist ja noch nicht klar. Also wir wissen noch nicht, wie wir diese Regulatorik anwenden. Und auch wenn es mit unserem Thema hier nichts zu tun hat, aber das ist dieselbe Thematik, die ich bei NIS 2 habe. Also es gibt eine Regulatorik. Ich weiß aber nicht, wie sie angewendet wird. Zumindest, ich sage jetzt mal, für ein europäisches Unternehmen, was also in zum Beispiel die Bechtle 14 Ländern tätig ist, kann es ja sein, dass ich auch noch länderspezifische Anpassungen habe. Und das dann abzubilden, das wird schon eine große Herausforderung. Und da sollten wir wirklich aufpassen, dass wir genug Energie in die Weiterentwicklung haben und uns nicht sozusagen in den Gesetzen verstricken. Das wäre zumindest mal mein Kommentar dazu.
Absolut. Und umso wichtiger ist es aus meiner Sicht eben auch, durchaus diesen Gedanken, Governance, was will ich machen, was muss ich machen, mir sehr früh zu stellen in den Projekten, damit ich mir diese Freiheiten auch im Endeffekt behalte. Weil ich kann ja durchaus etwas als mittleres und höheres Risiko klassifizieren. Ich habe dann halt mehr Aufgaben sozusagen in dem Nachweis, dass ja, ich habe das aber entsprechend so gemacht, dass es eben nicht den Vorgaben widerspricht, beziehungsweise dass es keine Risiken für die Menschen, die es nutzen etc. ausdrückt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist genau die Kunst jetzt gerade, sich die Fähigkeiten zu schaffen, diese Schritte zu gehen und dann zu schauen, okay, jetzt schauen wir, was die Implementierung der Regulatorik im jeweiligen Rechtsraum sozusagen macht, um darauf vorbereitet zu sein.
Wenn wir über KI, also über die Technologie an sich sprechen, dürfen wir eine Sache bzw. einen Aspekt nicht aus den Augen verlieren. Und das ist der Mensch. Das ist ja bei dir schon angeklungen, jetzt von einer anderen Perspektive aus gesehen, nämlich von Kundenperspektive im Umgang mit KI. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das noch mal umdrehen, ist es ja auch so, dass die KI in Zukunft auch Aufgaben mit übernimmt, die sonst der Mensch übernommen hat, beziehungsweise den Menschen, sagen wir es mal so, auch dabei unterstützt, eben in seiner Arbeit. Das bedeutet, dass sich für die Menschen auch die Jobbeschreibungen verändern werden. Und bei aller Technologie heißt es ja immer so schön, man muss den Menschen mitnehmen oder man darf nicht vergessen, in Zeiten von Change oder von Wandel eben den Menschen auch mitzunehmen. Aber wie begleitet man das denn gut? Wie nehme ich denn die Menschen hier auf diesem Weg mit?
Na, ich würde sehr, sehr, sehr früh anfangen bei der Nutzung von KI, egal in welcher Art und Weise. Es muss immer zum nächsten Mal dem Mitarbeiter klar sein, was sind eigentlich meine Möglichkeiten, die ich jetzt mit KI habe. Dazu braucht er halt, ich sage mal, ein Grundlagentraining. Das hört sich jetzt ein bisschen schlimmer an, als es ist. Er braucht die Möglichkeit, sich auch weiterbilden zu können. Wir haben da Readiness-Plattformen bei uns geschaffen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, eben sich selbst zu informieren, beziehungsweise oder Herstellerinformationen sich anzueignen. Wir haben auch entsprechende Schulungsangebote und wir begleiten natürlich auch den Change, also die Veränderung der tagtäglichen Arbeit. Aber wir werden sicherlich von den Kollegen auch einfordern müssen, dass sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Weil sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen, ist, glaube ich, die schlechteste Variante, die wir haben. Und man sagt immer so schön, die KI betrifft eigentlich White Collar, also die betrifft eigentlich genau die Leute, die in den letzten Jahren immer sicher waren vor Automatisierung. Man hat immer gesagt, Blue Collar, also die in der Produktion, die waren immer eher Gegenstand der Automatisierung. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, dass eben auch darum die Funktionen eben stark automatisiert werden können. Und das wird schon für einige eine Veränderung geben. Auf der einen Seite sind es natürlich auch großartige Chancen, weil die Babyboomer gehen jetzt nun mal in Rente, das sehen wir auch schon ganz deutlich. Wir haben nicht mehr die Menge an Fachkräften, die wir benötigen, auch in der IT, trotz KI. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir das nutzen können. Und ich glaube, Hardy, du hast vorhin schon gesagt, zum Beispiel im Kontext Programmierung, da sehen wir schon Einsparungen oder Zeitgewinne von 30-40%. Also ich glaube, es ist sinnvoll und wichtig, dass die Menschen sich damit beschäftigen. Wir bieten solche entsprechenden Angebote auch an unsere Kunden, um die eben da auf die Reise mitzunehmen und sich damit zu beschäftigen.
Ich finde, dass es eine interessante Diskussion immer wieder triggert, die relativ schnell auf, oder haben wir Kosteneinsparungen und entsprechendes Potenzial führt. Wenn man das mal ein Stück weit dreht, dann wird KI in vielen Jobs erstmal dazu führen, dass ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, diejenigen, die vielleicht heute nicht die Top-Performer sind, sondern eher, sag ich mal, eine schwächere Leistung bringen, ganz andere Potenziale haben, besser zu sein, weil sie sich eben durch KI unterstützt in den Situationen unter Umständen besser darstellen können oder auch besser ihre Aufgabe erfüllen. Das heißt, ich glaube, dass das gesamte Leistungsniveau durch KI steigen kann. Okay? Es ist aber absolut so, dass eben mit den Möglichkeiten, die wir heute haben und die in den nächsten Jahren sicherlich immer mehr werden, alles, was sich automatisieren lässt, werden wir immer stärker automatisieren. Aber das ist eine Entwicklung, die die Menschheit in vielen, vielen Bereichen immer wieder durchlaufen hat. Also insofern, ich glaube, dass das Wichtigste ist, wirklich dieser Change-Mindset. Also ich glaube, das Schlimmste, was man im Kontext KI und Workforce und wie die Zukunft aussieht, das Schlimmste, was man sagen kann, ist, das haben wir immer schon so gemacht. Ich glaube, das wird halt einfach nicht mehr halten. Sondern offen zu sein, diesen Wandel mitzugehen und bereit zu sein, so eine gewisse, wie du gesagt hast, Dirk, eine gewisse Kenntnis aufzubauen, was den Umgang mit Daten betrifft, was AI und KI betrifft und vor allen Dingen, was die Expertise in meinem Aufgabenbereich betrifft. Was sind die Dinge, die einfach automatisierbar sind? Ja, die würde ich vielleicht nicht mehr den Schwerpunkt drauf legen, sondern vielleicht genau die Dinge, wo ich die Kreativität, die Intuition, die Dinge, die unter Umständen eben so eine Maschine nicht so einfach machen kann. Wenn ich mich darauf fokussiere, glaube ich, und den Wandel mitgehe und die KI nutze, ich glaube, die Jobs, die am Anfang wegfallen, werden nicht von der KI übernommen, sondern von Menschen, die KI nutzen.
Also was wir auch sehen, ist diese, und da kann ich auch immer nur wieder zu auffordern oder anregen, das Miteinander sprechen über die Möglichkeiten, die uns KI gibt. Weil natürlich gibt es Funktionen in irgendeiner Software, die sind genau für diese eine Funktion. Aber es gibt gerade eben mit den großen Modellen ja viele Dinge, die muss man ausprobieren. Und da sind, sagen wir mal, die Grenzen größer als der Geist. Da hilft es natürlich, dass die Kollegen auch untereinander sprechen. Also gemeinsam, wir haben entsprechende Channel aufgebaut in Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch, wo die Kollegen sich austauschen und ihre Erfahrung teilen. Und das ist gerade bei diesen etwas freieren Modellen, die jetzt nicht einer gewissen Funktion oder nicht einer bestimmten Funktion zugeordnet sind, absolut hilfreich, dass eben das Wissen geteilt wird. Das wäre halt auch noch ein wichtiger Punkt. Also redet darüber, was ihr für Erfahrungen macht. Nicht nur, es ist toll, ja, nein, sondern vielleicht auch ein bisschen breiter zu gestalten. Übrigens, ich habe diese und jene Aufgabe gelöst. Vielleicht hast du eine ähnliche Idee. Ich glaube, das wäre auch noch ganz wichtig.
Das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt, weil es eine ganz neue Form von wieder miteinander lernen eigentlich beinhaltet.
Absolut.
Seid ihr auf das auch ein, Hadi, was du gerade schon so schön noch ausgeführt hast. Und das gehört auf jeden Fall auch mit dazu, wenn man das Thema KI eben ganzheitlich auch im Unternehmenskontext mitdenken möchte und betrachtet. Lass uns nochmal so zusammenfassen. Also was wir ganz grundsätzlich heute mitnehmen, zumindest ich, es gibt nicht das eine Standardrezept für die Einführung von KI und Basis ist auf jeden Fall immer erstmal die Identifikation von Relevanzen, also von Use Cases. Und was ich auch mitnehme ist, ihr steht da auf jeden Fall mit offenen Armen und mit Rat und Tat auch zur Seite.
Unbedingt. Absolut. Zum Beispiel durch Ideation-Workshops oder Service-Creation-Workshops, die wir anhand der agilen Methoden, ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt, machen. Die machen wir natürlich auch gerne mit unseren Kunden.
Und wenn es dann in die Implementierung geht, dann können natürlich auch wir mit entsprechenden Spezialisten unterstützen.
Dann an dieser Stelle meinen herzlichen Dank, Dirk, Hadi, schön, dass ihr da seid und euer Wissen und eure Erfahrungen vor allem auch mit uns geteilt habt.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, dann verlinken wir natürlich wie immer ausführlichere Informationen in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und damit ihr auch keine Folge verpasst, abonniert Bits und Bytes. Die nächste Folge, die gibt es nämlich schon ganz bald. Bis dahin maximal gute Zeit und tschüss.
Bits and Bytes. Ein Podcast von der Bechtle Schweiz AG.